Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Unser Thema ist heute KI-Kompetenz, Pflicht und Chance für Unternehmen. Heute ist der 9.7.2024. Am 12.7.2024 soll die KI-Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und am 1.8. soll sie in Kraft treten. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um mich zu unterhalten über eine zentrale Anforderung, die gerade schon im Titel durchklang, nämlich die KI-Kompetenz. Und ich mache das mit Paula Cipier. Das ist eine Person, die bei Ada Learning arbeitet und die ich herzlich begrüße, auch als Mitglied im Beirat der RDV, wissenschaftlichen Beirat der RDV, und die sich sinnvollerweise selber vorstellt hier, oder Paula?
Ja, können wir gerne so machen. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Paula Cipier. Ich bin Director of Data Ethics and Innovation bei Ada Learning. Vielleicht kurz zu Ada. Ada ist ein deutsches Startup, was vor 6 Jahren von 3 Frauen gegründet wurde, Miriam Meckel, Lea Steinacker und Verena Pauster. Vor dem Hintergrund, dass ein Bedarf festgestellt wurde in Europa generell, aber vor allem in Deutschland, aufstrebende Führungskräfte mit den Fähigkeiten und auch dem Netzwerk auszustatten, das sie brauchen, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. Das umfasst aus unserem Verständnis insbesondere natürlich ein umfassendes Verständnis neuer Technologien wie künstliche Intelligenz und wie man diese gewinnbringend im Unternehmen einsetzt, aber auch, dass sich diese anstrebenden Führungskräfte mit Themenbereichen wie Nachhaltigkeit, Resilienz und auch modernem Führen auseinandersetzen. Und vielleicht kurz zu dem, was wir in dem Bereich anbieten. Also unser Kernprodukt dabei ist ein Fellowship-Programm, das es sowohl privaten als auch öffentlich geführten Organisationen ermöglicht, Mitarbeitende zu entsenden in ein einjähriges Weiterbildungsprogramm, was sie berufsbegleitend machen können, mit 3 Komponenten, Learn, Meet and Apply. In der Learn-Komponente bekommen die Fellows Zugriff auf einen Online-Learning-Hub, wo es verschiedene Module gibt zu den eben genannten Themen. Es gibt auch wöchentliche Seminare, in die sie sich flexibel einschreiben können. In der Meet-Komponente organisieren wir regelmäßig Stammtische in regionalen Ballungszentren, dass sich die Leute auch kennenlernen und austauschen können in ihren Bereichen. Und einmal im Jahr ein großes Tech-Festival, unser Ada Lovelace Festival. Und dann die dritte und fast wichtigste Komponente ist Apply. In dem Zusammenhang machen die Fellows ein sogenanntes Future Lab, in dem sie sich im Prinzip in kleinen Gruppen, auch organisationsübergreifend, zusammenfinden können und zu Themen wie KI oder Zukunft der Arbeit oder Nachhaltigkeit Produkte oder Services zusammen entwickeln können, quasi einem Startup ähnlich, das wird auch von uns begleitet, sodass sie Innovationen tatsächlich bauen, damit experimentieren und diese wieder zurück zu sich ins Unternehmen bringen.
Klingt gut. Also ein Ausbildungsprogramm auf höherem, fortgeschrittenem, privatem Niveau. Und was uns heute zusammenbringt, ist aber die spezifische Tätigkeit von Paula, nämlich KI-Kompetenz. Die KI-Kompetenz ist in der KI-Verordnung angelegt. Sie ist auch zentral angelegt, nämlich in den allgemeinen Bestimmungen in Artikel 4. Und es ist so etwas wie eine allgemeine Rechtspflicht. Man muss nach bestem Wissen, also nicht irgendwie, dafür sorgen, dass wenn man KI betreibt oder entwickelt, dafür kompetent ist. Jetzt ist es natürlich so, dass das Betreiben von KI nichts ist, was so Spezialisten vorbehalten ist. Wenn man sich die KI-Verordnung mal anguckt, dann hat die ja so die Idee, ich möchte ein Werkzeug an den Menschen bringen, das hochkomplex ist, das autonom ist. Autonom bedeutet ja wirklich, es ist nie ganz beherrschbar und es ist in bestimmten Kontexten verantwortbar. Und genau das verantworten können ist aufgegriffen in der Begriffsbestimmung der KI-Kompetenz in Artikel 3 Nummer 56 der KI-Verordnung. Da steht halt drin, dass man sich bewusst machen muss, was man damit anrichten kann. Und natürlich kann man mit gefährlicher Technik, die autonom ist, gefährliche Dinge anrichten. Und da sagt die KI-Kompetenz, Anforderung, macht euch das klar. Und Erwägungsgrund 20, das ist die dritte Stelle, wo sie adressiert ist, und das war es aber auch schon mit der Verordnung, der KI-Verordnung, die unterfüttert das nochmal so ein bisschen. Und ich stelle mir das mit der KI-Kompetenz so vor, dass die KI-Verordnung im Prinzip wie so ein Deal macht. Ne, pass mal auf, hier ist diese Technik, ich reguliere die, und du, lieber Betreiber, der sich für einen Nutzer hält und es auch ist, aber in den Kategorien der KI-Verordnung wirklich ein System, ein KI-System betreibt, der muss erstmal wissen, was das ist. Und wenn er weiß, was das ist und damit umgehen kann, dann ist es für ihn auch möglich, das ja zu betreiben, und dann darf er das in Anführungsstrichen. Also es ist im Prinzip sowas wie geben und nehmen. Ich gib dir das, und dafür musst du aber dich auch damit befassen. Und deswegen ist diese in Artikel 4 vor die Klammer gestellte Pflicht für mich auch sehr außergewöhnlich. Das gibt es ja sonst nicht so sehr, dass eine Verordnung quasi jedermann adressiert. Und wenn ich sage ja, jedermann, dann ist das ja wirklich ein Schulkind. Ne? Ein Schulkind, das bei Harry Potter gibt es die flotte Feder der Journalistin Rita Kimkorn, die schreibt eigenständig, je nachdem, wie sie die Situation so aufgreift. Na, jetzt hat sich, glaube ich, Joanne K. Rowling nicht Gedanken darüber gemacht, dass das nach Wahrscheinlichkeitsrechnung passiert, aber immerhin von der Idee ist das Ding das Gleiche. Und wenn so eine flotte Feder in Kinderhände gerät und da irgendwas Autonomes passiert, dann muss man KI-kompetent sein. Auf Lehrerseite, wenn so eine flotte Feder eine Arbeit korrigiert, dann wird es hochriskant. Ne? Und jetzt haben wir schon zwei Bereiche aufgemacht, finde ich, die uns ganz gut in diese Jedermann-Verantwortung führen, die durch die KI-Kompetenz ja letztlich adressiert ist und die so eine Ausformung kriegen soll durch die KI-Verordnung. Ich finde, der Ansatz der KI-Verordnung ist ganz schlau an der Stelle. Wie siehst du es, Paula, und wie gehst du damit um? Denn bei Ada bist du ja zuständig dafür, wenn ich das richtig sehe, genau das zu implementieren, ne? Dafür so Guidelines zu geben.
Genau. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu meiner spezifischen Rolle bei dem Unternehmen, die im Prinzip darin besteht, das bestehende Produktportfolio mit Angeboten an der Schnittstelle zwischen Datenethik und Datenregulierung zu erweitern. Und in diesem Zusammenhang, eben weil natürlich auch der Aktualitätsbezug zur KI-Verordnung besteht, insbesondere ein Standalone-Offering zu entwickeln, also ein Produkt, das man auch unabhängig vom Fellowship erwerben kann, nämlich eine Online-Schulung, die Organisationen in ihr bestehendes Schulungsprogramm für allgemeine Beschäftigte integrieren können, zum Thema KI-Kompetenz, wie es eben im AI-Act definiert und verlangt wird. Also genau dem Thema, was wir heute gemeinsam besprechen. Und warum hat das jetzt insbesondere diesen Aktualitätsbezug? Naja, ich glaube, viele Unternehmen haben jetzt schon natürlich den AI-Act auf dem Radar. Also, dass der kommt, dass er jetzt natürlich auch ins Amtsblatt, also diese Woche eingetragen wird, voraussichtlich. Aber ich glaube, dass nach wie vor schon so ein bisschen der Eindruck entsteht, naja, ist ja so ein bisschen vielleicht wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt haben wir noch irgendwie Monate, wenn nicht Jahre Zeit, um das umzusetzen. Was hier aber tatsächlich ganz spannend und fast auch schon so ein bisschen brisant ist, obwohl natürlich das, was verlangt wird, sinnvoll ist, ist, dass genau dieser Artikel 4, den wir gerade erwähnt hatten, also dass nämlich sowohl Anbieter als auch Betreiber von KI-Systemen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Personal, was KI-Systeme bedient, dazu imstande ist, diese auch verantwortungsvoll und im Einklang mit der Regulierung zu bedienen. Diese Anforderung tritt tatsächlich schon nach 6 Monaten in Kraft. Also sagen wir mal, wenn das jetzt am Ende der Woche ins Amtsblatt eingetragen wird, dann fängt die Uhr an zu ticken. Das heißt, man kann dann gerade noch irgendwie Silvester feiern und hat dann vielleicht einen Kater von der Silvesternacht. Da muss man aber aufpassen, dass danach direkt Anfang Januar nicht der Compliance-Kater folgt, wenn man sich nicht entsprechend vorbereitet hat, weil man schon nachweisen muss, dass tatsächlich alle Beschäftigten, die irgendwie KI-Systeme betreiben, diese auch verantwortungsbewusst im Einklang mit der Regulierung nutzen können. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Beschäftigten ein Grundverständnis haben dessen, was die Regulierung verlangt, sofern das für die KI-Kompetenz relevant ist, und das aber auch kontextspezifisch anwenden können. Also es ist aus meiner Perspektive eine total sinnvolle Anforderung, aber sie ist extrem weitreichend. Und leider auch, wie, ich denke, dass du mir hier wahrscheinlich zustimmen wirst, wie vieles im AI-Act etwas vage definiert. Und man hätte sich vielleicht auch noch eine Richtlinie gewünscht, wie man es in der Praxis umsetzt, aber das ist noch ein anderes, glaube ich, Feld, was nicht nur auf das Thema KI-Kompetenz zutrifft.
Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob ich mehr oder weniger gewollt hätte. Wir haben jetzt das, was wir haben, und man formt das aus, und das hat ja auch eine gewisse Logik in sich, dass man das in diesem Rahmen, eine Verordnung ist ja schon sehr konkret, ausgestalten kann. Und am Ende des Tages, klar, ist es eine Technik, die alle wollen. Und und zugleich wollte der Verordnungsgeber eben auch eine Regulierung, und so ein bisschen was von heißer Nadel hat das. Zugleich ist es aber am Ende des Tages, wenn man sich das mal in Ruhe auseinandernimmt, wie wir das ja auch in unserem Leitfaden mit Kleber und Zenner machen, mit vielen anderen zusammen, schon auch ein System mit Verstand. Und dieser KI-Kompetenz-Aspekt, der ist halt einer. Denn wir haben es gesagt, wenn ich dieses Ding schon nutzen darf und soll, dann muss ich natürlich viele Dinge auseinanderhalten. Ich muss zunächst mal wissen, als Anwender im Unternehmen, was ist ein KI-System? Also ich gehe mal einfach durch 5, 6 Fragen, die sich für mich intuitiv stellen, und dann würde ich einfach mal dich fragen, wie setzt ihr das um? Also was ich zum Beispiel wissen muss, ist ja, Schulkind muss das wissen, einem Unternehmen muss es wissen, der Chef muss es wissen. Ich glaube, viele wissen es nicht. Also was ist ein KI-System? Und was bedeutet es, dass es autonom agiert? Das ist für mich am besten mit einem Hund, ne? Wenn ich den von alleine lasse, da geht der spazieren. Und wenn es einer ist, der gerne, meine Ente mitbringt, dann bringt er auch eine Ente mit, obwohl er das gar nicht sollte. Und das ist diese Art von Autonomie, die ich mehr oder weniger durch ein intensives Prompten des Hundes verantworten muss. Und da stellst du die nächste Frage, ne? Was ist Prompten? Wie geht das? Ne? Und was mich natürlich auch total fasziniert ist, wenn ich das so von außen gucken würde, dann ist es so, warum kann KI nicht denken und trotzdem in menschlicher Sprache reden? Ne? Also was ist das? Ne? Und welche Nutzung von KI-Systemen ist denn gefahrlos möglich, und wo muss man aufpassen? Und wie setzt man sich mit KI-Ergebnissen auseinander? Und wie behält man als Mensch die Kontrolle über das KI-Werkzeug? Was bedeutet das für den Einsatz im Unternehmen? Gerade vor dem Hintergrund, dass manche Anwendungen, und das hängt von der Zweckbestimmung des Betreibers, sprich des Anwenders, ab, mehr oder weniger per Blickrichtung oder per Zweckbestimmung, per inneren Vorgangs, gefahrlos sind nach den Kategorien der KI-Verordnung oder hochriskant oder sogar verboten. Die Verbotenen lassen wir mal weg, denn die wenigsten machen und wollen. Aber zwischen gefahrlos, möglich, also ohne spezifisches Risiko, nennen wir es mal lieber so, und nicht spezifisch reguliert, und hochriskant, da liegt ja nicht viel. Ne? Und das ist doch was man im Unternehmen irgendwie vermitteln muss. Ne?
Ja, und ich meine, in dem vergleichsweise kurzen Abriss, den du gerade gegeben hast, waren ja schon extrem viele Themen drin, also wie ein KI-System im AI-Act definiert ist. Und ich glaube, diese Zugabe ist wichtig, weil natürlich in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nach wie vor große Debatten darüber existieren, was KI überhaupt ist. Also so intuitiv ist das nicht. Und wir haben es ja auch schon in der Verhandlung zum in Verhandlungen, die auf den AI-Act hingegangen sind, gesehen, dass es da auch unter den Gesetzesgebern große Debatten gab. Wie definieren wir das jetzt? Im Endeffekt haben sie sich an der OECD orientiert, aber intuitiv war es nicht. Und es ist auch nach wie vor kontrovers diskutiert, ob jetzt diese Definition richtig ist. Aber im Endeffekt Genau, Beschäftigte müssen wissen, wie ist ein KI-System im AI-Act definiert, welche Verantwortlichkeiten tragen sie entlang des Lebenszyklus der KI-Entwicklung, je nachdem, welche Rolle das Unternehmen einnimmt. Also ist es jetzt ein Anbieter oder Betreiber des KI-Systems? Und um welche Art eines KI-Systems handelt es sich? Also insbesondere, ob es ein Hochrisiko-KI-System ist oder nicht. Aber ich glaube, schon allein bei der Definition muss man ansetzen. Also da muss man sich natürlich genau anschauen, welche Komponenten hat das. Ich finde, die fünf wichtigsten Komponenten in der Definition sind eben irgendwie maschinenbasiert. Also dass die KI-Systeme auf Maschinen laufen. Die Autonomie, die du gerade erwähnt hast. Also dass die KI-Systeme bis zu einem gewissen Grad unabhängig von menschlichen Eingriffen laufen können. Die Anpassungsfähigkeit, also dass das System sich auch während des Einsatzes weiterentwickeln kann. Die Fähigkeit zur Schlussfolgerung, also im Englischen heißt das Inference. Wir haben leider, glaube ich, keinen schönen deutschen Begriff zur Übersetzung. Also Lernen, das Schlussfolgerung über die reine Datenverarbeitung hinaus. Und dass diese Systeme imstande dazu sind, die Umgebung zu beeinflussen, also die Kontexte, in denen KI-Systeme arbeiten. Aber hier könnte man, glaube ich, schon viele spannende Beispiele durchlaufen und das werden wir auch in unserer Schulung sicherlich machen. Also zum Beispiel, wenn man an so ein Excel-Makro denkt, ne? Also ich weiß nicht, wie viel du Excel in deinem Alltag benutzt, aber natürlich, du kannst ja so ein Makro programmieren, dass automatisch dann irgendwelche Rechnungen durchlaufen werden, ja. Jetzt könnte man natürlich schon sagen, okay, ist irgendwie auch maschinenbasiert, ne? Vielleicht auch zu einem gewissen Grad autonom, das agiert ja ohne dich, ne? Aber ist das jetzt ein KI-System oder nicht? Hier würde man
das
wahrscheinlich.
Das finde ich ein super Beispiel, ne? Also ich finde das total klasse, dass wir da jetzt irgendwie drauf zu sprechen kommen, weil auch in der Datenethikkommission überall haben wir diskutiert, was ist ein KI-System. Du hast mit Informatikern geredet und so weiter. Und bis heute sagen die, KI ist doch klar, was das ist. Kann schon sein. Aber jetzt ist es wirklich klar. Und zwar das, was in der Definition der KI-Verordnung steht. Und wir können alles vergessen, was wir vorher als KI mit guten Gründen gesehen und bezeichnet haben. Wir haben jetzt das von dir skizzierte KI-Definitionsschema. Und das ist es halt. So, und jetzt muss ich natürlich einem Informatiker, einer Informatikerin auch klar machen, alles klar, bitte umdenken. Alles richtig, was du sagst, aber nicht relevant. Und deswegen genau diese Frage der Autonomie zum Beispiel, des sich Entwickelns. Also ich meine, diese Art der Interference, das ist ja, am Ende ist es doch was wie simulierte Kreativität. Da spielen zwei Go-Computer gegeneinander und Daniel Kahneman sagt kurz vor seinem Tod in einem tollen Interview, das ich gehört habe, man wird die Schönheit des Go-Spiels erkennen können an der Art und Weise, wie diese beiden Rechner gegeneinander spielen, so wie ich die Schönheit eines Fußballspiels als Fan erkennen kann an der Spielweise von einem Kroos oder Jamal. Ich kann das nicht, aber ich kann die Schönheit empfinden. Und das hat er interessanterweise übertragen auf die künstliche Intelligenz und hat gesagt, die sind so kreativ, weil sie aus ihren vielen Spielzügen etwas wie künstliche Kreativität entwickeln. Und das Zukunftsszenario ist, dass sich Siri und Alexa über die Lösung von Welträtseln unterhalten und wir auf der Trainerbank sitzen und fragen, wie kriegen wir die beiden denn jetzt auseinandergehalten und wer hat recht? Und da wird natürlich die KI-Kompetenz und die, wenn man so will, Autonomie und die Kreativität besonders deutlich. Adressiert er das auch? Denn ich meine, das ist ja, es ist am Horizont. Der Horizont ist eine Linie, die zieht sich zurück, wenn man in die Nähe kommt. Deswegen ist das kein schönes Bild. Der kommt uns entgegen, dieser Horizont. Und er konfrontiert uns mit bitteren Wahrheiten. Und wie macht ihr das? Also ich meine, das ist doch ein Punkt. Klar, ich muss das Kleine einmal eins beibringen. Das gibt es auch. Das habe ich eben versucht zu adressieren. Aber es gibt ja das dahinterliegende große einmal eins oder die weite Welt der Komplexität der Mathematik. Das adressiert das im Unternehmen, dieses dahinterstehende große Problem?
Ja, es stellen sich natürlich da auch größere gesellschaftliche Fragen. Ich hatte das, glaube ich, mal gesehen, irgendjemand hatte das vielleicht auf Twitter gepostet, ja. Möchten wir eigentlich, dass die KI Gedichte schreibt, während wir dann nur noch irgendwie das Geschirr abwaschen müssen zu Hause, ja, weil die KI die ganzen kreativen und spannenden Sachen machen kann. Also stellt man sich natürlich auch die Frage, in welche Richtung man Innovationen ausgestaltet. Aber ich glaube, um jetzt nochmal bei der Definition von KI-Systemen zu bleiben, so wie sie im AI Act eben geschildert sind. Ich glaube, dass man schon vor allem bei komplexeren Software-Systemen so ein bisschen in die Bredouille kommt, da eine Unterscheidung zu ziehen zwischen KI-Systemen oder nicht. Das wichtigste Ausschlusskriterium meiner Meinung nach ist in Erwägungsgrund 12, nämlich dass eigentlich keine Systeme inkludiert werden, die ausschließlich von natürlichen Personen definierten Regeln für das automatische Ausführen von Operationen beruhen. Also zum Beispiel das Beispiel dieses Excel-Makros, was ich ja programmiere und was dann im Prinzip nur das ausführt, was ich eingegeben habe. Das wäre dann wahrscheinlich kein KI-System. Aber sobald es sich automatisch irgendwie weiterentwickelt und auch zu eigenständigen Schlussfolgerungen fähig ist, dann wäre es das schon. Und darüber hinaus stellt sich natürlich auch noch die Situation dar, dass, und das ist jetzt fast schon unabhängig von der Definition, natürlich damit auch im Zusammenhang, aber wenn man jetzt als Unternehmen, das haben natürlich auch viele Unternehmen gemacht, groß anpreist, wir haben diese vielen tollen neuen KI-Produkte, dann wird es natürlich irgendwie schwierig, im Nachhinein auch zu argumentieren, dass das dann keine KI-Systeme im AI-Act sind. Also ich glaube, wenn man das ganze Marketing daran ausgerichtet hat, dann muss man es auch durchziehen.
Das stimmt. Und dadurch, dass ich das Ding ja so bezeichne und damit werbe, habe ich ja eine gute Chance, das als KI zu branden. Und das Thema, was du gerade ansprichst, etwas, was wie ein Autopilot zwar in gewisser Weise angestoßen, diese Dominosteine, die fallen, das sind natürlich, das ist nicht autonom, wir sind der KI-Verordnung. Und da haben wir natürlich das spannende, dagegenstehende Element der DSGVO, nämlich in 22 der DSGVO, wo man immer genau gucken muss, habe ich jetzt nur die DSGVO vor der Brust oder die DSGVO plus die KI-Verordnung. Ja. Das, was du schilderst, ist ja mehr oder weniger der Turf, den wir schon lange kennen, nämlich die Abgrenzung der automatisierten Einzelentscheidung von einer von dir gerade geschilderten Entscheidungskette, wenn A, dann B. Und da ist aber kein Spielraum für die Maschine. Ne? Also such mir alle Bewerber mit einem bestimmten Zeugnisnote raus. Das ist keine Maschinenentscheidung. Ja. Und das hat jetzt natürlich durch die KI-Verordnung diesen weiteren Impuls, der von dir eben geschilderten Merkmale der Autonomie bekommen, des sich selbst Entwickelns von Algorithmen. Das ist es ja letztlich, was das Besondere ist. Die sich eigenständig aus sich heraus ohne menschliche Einflussnahme und ohne menschliches Verständnis Entwicklung.
Mit der dann auch spannende neue Herausforderungen an das Feld des Datenschutzbeauftragten auch gehen, womit ihr euch ja auch bei der GDD stark auseinandersetzt.
In der Abgrenzung, ne? Also das ist richtig. Ich finde das ganz prima, wenn man das jetzt so nebeneinander hält. Also es gibt einmal die Frage KI-Kompetenz, die kommt aus der Notwendigkeit der KI-Verordnung heraus, die Rechtspflicht des Artikel 4. Ich verstehe dich so, dass das ein Anliegen ist für dich in Unternehmen, das zu implementieren und den Menschen Haltegriffe zu geben, ihre Arbeit operationalisieren zu können. Also wie das geht, da können wir ja gleich nochmal vielleicht konkret drüber reden, was da so, finde ich auch extrem spannend, auch um das zu lernen jetzt für mich, wie sind andere Ansätze. Ja. Unser Ansatz ist der, zu sagen, wir betrachten die KI-Verordnung als etwas, was den betrieblichen Datenschutz betrifft, flankiert, dass der betriebliche Datenschutzbeauftragte begreifen muss, ohne aber dafür gleich verantwortlich zu sein. Das ist sehr wichtig auseinanderzuhalten, denn das ist gar nicht dessen gesetzlicher Auftrag. Aber er muss natürlich KI-kompetent sein in der Abgrenzung. Ein wunderschönes Beispiel ist der 22 DSGVO, die automatisierte Einzelentscheidung, mit der KI. Ne? Also insofern, glaube ich, gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen auch für die KI-Kompetenz. Einmal die aus der Brille der DSGVO betrachtete und dann die originär aus der KI-Verordnung kommende und die dann natürlich auch wieder ganz unterschiedlich je nach Rolle, die ich im Unternehmen einnehme. Ne? Also wenn ich ein Entwickler, sprich ein Anbieter von KI bin, dann habe ich ganz andere Kompetenzanforderungen zu erfüllen, auch mit Blick auf den Input und den potenziellen Output, die kommen aus dem Urheberrecht, aus dem Datenschutzrecht. Wenn ich das Ding aber nur in Anführungsstrichen betreibe, im Sinne von anwende, ja, dann muss ich erkennen können, ob mir ein wunderschönes Bild, was mir angeboten wird, urheberrechtlich geschützt ist, ob das ein Designermöbelstück, das ich mir einsetze in einer von mir, in eine Wohnung, die ich als Architekt plane, da sind Designermöbel drin, die urheberrechtlich geschützt sind, habe ich ja den schwarzen Peter. Das bedeutet, also das sind andere Anforderungen, oder? Also die adressiert ihr unterschiedlich, nehme ich an, ne?
Genau. Womit wir schon bei den verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten sind, die man entlang des Lebenszyklus eigentlich der KI-Entwicklung entlang definieren muss. Weil wenn wir uns nochmal die Definition der KI-Kompetenz im AI-Act anschauen, also was verlangt der Gesetzgeber eigentlich, ja? Dann steht da drin, dass im Prinzip die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen sicherstellen müssen, dass es Fähigkeiten, Kenntnisse und auch ein Verständnis gibt unter Anbietern, Betreibern und Betroffenen, um irgendwie KI-Systeme sachkundig einzusetzen und sich aber auch der Chancen und Risiken von KI sowie möglicher Schäden, die damit verursacht werden, bewusst zu sein. Natürlich, welche Risiken mit KI-Systemen einhergehen und mögliche Schäden und wie man diese auch minimieren kann, das hängt natürlich sehr stark davon ab, welche Rolle man einnimmt. Ob man jetzt zum Beispiel ein Anbieter, also auch ein Entwickler von KI-Systemen ist oder diese lediglich bei sich im Unternehmen betreibt. Und wenn man da jetzt im Detail zum Beispiel ansteigt, nehmen wir jetzt zum Beispiel an, man entwickelt tatsächlich KI-Systeme von Grund auf oder auch weiter. Ja, also man fällt dementsprechend in die Rolle eines Anbieters des KI-Systems. In dem Fall stelle ich mir vor, dass KI-Kompetenz unter anderem umfasst, dass man Grundkenntnisse darüber hat, welche Daten man überhaupt braucht, um das KI-System zu entwickeln. Da sind wir fast schon wieder eine Schnittstelle zum Datenschutz. Ob diese repräsentativ sind, ob die Gefahr bestimmter Biases besteht in den Daten. Ja, also jetzt nehmen wir zum Beispiel an, wir entwickeln KI-System, die sind ja auch mittlerweile im Einsatz, um automatisch Krebstumore zu identifizieren. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Daten habe ich das trainiert? Habe ich das mit diversen Daten trainiert, also nicht nur mit Daten von Männern zum Beispiel, weil vielleicht die Tumore bei Frauen anders aussehen, das weiß ich nicht, ich bin keine Medizinerin, ja, aber es gibt natürlich Fälle in der Medizin.
Die Hautfarbe ist ganz wichtig, ne? Also bei dunkelhäutigen Menschen ist die Hautfarbe für die Krebserkennung ganz anders relevant als bei hellhäutigen. Da muss man extrem aufpassen, dass man nicht, dass man die unterschiedlichen Kriterien diversifiziert. Das ist schlicht eine Anforderung, die Diskriminierung in Anführung, in einem positiven Sinne, die unterschiedliche Behandlung. Ne? Aber klar, das stimmt total. Ja. Das muss man im Blick haben. Ne?
Genau, und dann, wie gesagt, wenn man eng an der Definition bleibt, ja, also sich der Chancen, Risiken und potenziellen Schäden bewusst machen muss, dann kann man natürlich sagen, okay, die Chance dieses KI-Systems ist, dass eben Tumore besser, schneller identifiziert werden können. Das Risiko, was damit einhergeht, ist, dass man, wie gesagt, das System nicht kontextspezifisch trainiert hat. Ja, also dass der Algorithmus im Prinzip vielleicht nur bei der einen Bevölkerungshälfte die Tumore entdeckt, nicht bei der anderen. Ja, also dass man es nicht korrekt trainiert hat. Und die potenziellen Schäden, die damit einhergehen, ist natürlich, dass Patientinnen und Patienten gegebenenfalls nicht die richtige Behandlung bekommen. Ja, also ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut aufziehen. Aber wie gesagt, natürlich diejenigen, die KI-Systeme entwickeln, müssen ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass diese Systeme mit den richtigen Daten und natürlich den ganzen auch Anforderungen, so Good Data Practices, die sowieso in der Entwicklung von Software-Systemen einhergehen, trainiert werden. Bei Betreibern ist es so ein bisschen anders, weil vor allem, wenn Betreiber jetzt wirklich irgendwie off-the-shelf KI-Systeme kaufen, die können natürlich nicht kontrollieren, mit welchen Daten die trainiert werden. Das Einzige, was sie machen können, ist sich im Prinzip die Gebrauchsanweisung durchlesen. Ja, das ist ja auch eine Verpflichtung unter dem AI, dass die Anbieter von KI-Systemen auch quasi auch einen Beipackzettel beilegen. Das ist ja eine Produktregulierung, ja, also dass man dann eben sieht, okay, aha, für diese Zwecke soll es eingesetzt werden, so funktioniert das, das sind die Limitations sozusagen, dass ich dann auf der Betreiberseite eben sicherstelle, dass meine Beschäftigten das im Einklang mit dieser Gebrauchsanweisung einsetzen und auch kontextspezifisch korrekt, weil ansonsten natürlich, sobald du die Zwecke weiterentwickelst oder deinen eigenen Namen drauftackerst, wirst du selber zum Anbieter, dessen muss man sich auch bewusst sein, oder natürlich, wenn du es für völlig andere Zwecke einsetzt, also sagen wir mal, ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber, weil ich eben nicht die KI-Kompetenz adäquat geschult habe, dass die Beschäftigten dann sonst was mit dem KI-System machen, dass man dann vielleicht auch irgendwie fast schon haftungspflichtig wird, einfach weil man dann das System missbräuchlich oder weil das System dann missbräuchlich im Unternehmen eingesetzt wurde und man dann natürlich auch in der Bredouille dann ist, weil dafür kann natürlich der Anbieter nichts.
Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du sagst, ich habe als Betreiber nur die Möglichkeit, mir die Gebrauchsanweisung durchzulesen und ich bin auf das angewiesen, was ich bekomme. Da werden ja fertige Systeme übergeben. So jetzt sagt die KI-Verordnung Artikel 25, wenn ich das Ding selbstständig labele, dann kann es anders laufen. Da ist allein durch das Label, was ich einen beachtlichen Vorgang finde, auf einmal eine Anbieterstellung da. Wenn ich ein Sprachmodell oder System modifiziere, sprich dem einen eigenen Drall gebe, dann das leuchtet mir total ein. Dann stellst du mir die Frage, was ist eine hinreichende Modifikation, um das auszulösen? Aber was ich extrem relevant finde, auch für eure KI-Kompetenz-Diskussion, für unsere aus Datenschutzsicht natürlich ganz genauso, ist ja die Zweckänderung. Ne? Also in folgenden Fällen wird der Betreiber oder gelten Betreiber als Anbieter, heißt es in der KI-Verordnung, wenn sie die Zweckbestimmung eines KI-Systems einschließlich eines GPAI-Systems, also das Kinderspielzeug in Anführungsstrichen, also dass zumindest mal das in jeder Kinderhand ist, das nicht als hochriskant eingestuft wurde und bereits in den Fall gebracht wurde, so verändern, dass es zum Hochrisiko-KI-System wird. Jetzt mache ich ja mal einen Fall auf. Ich bin in einer Kantine eines Unternehmens verantwortlich für die Zusammenstellung des Speiseplans. Jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte mal bitte wissen, lieber Bot, was soll ich heute Mittag essen? Sag mal was Gesundes. Dann sagt der Bot mir, das Gesunde kannst du essen. So, dann esse ich das Gesunde und das ist gut. Dann sage ich, okay, Bot, hast du toll gemacht. Jetzt möchte ich aber die Kantine mit deinen Essensplänen für den nächsten Monat versorgen. Bitte schlag mir was Gesundes vor. Und bitte berücksichtige dabei, dass es vegetarisch oder mit Fleisch sein kann. Und dann schlägt der Bot mir was Vegetarisches vor oder was mit Fleisch vor. Und schon rutsche ich, und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil es eine Relevanz fürs Beschäftigtenverhältnis hat. Denn da gibt es natürlich lange Gesichter bei den Currywurst-Essern und bei den Nicht-Currywurst-Essern, wenn der Speiseplan auf Currywurst oder Nicht-Currywurst umgestellt wurde. Das hat Relevanz zum Beschäftigungsverhältnis. Der Kantinenessen ist ganz große Relevanz für das Beschäftigungsverhältnis. So, das bedeutet, so ein kleines Ding, was ich vielleicht gar nicht im Kopf habe als Kantinenbetreiber, habe ich dann auf einmal zu beachten. Ne? Und dann werde ich doch in der Tat Anbieter, gelte als Anbieter, ist eine Fiktion, aber immerhin, die ist rechtlich dann wirksam. Und dann muss ich natürlich mir die Gedanken machen, oh Gott, wie kriege ich denn die ganzen Pflichten der KI-Verordnung, die dann vorne beginnen, in Artikel 8 und so weiter, und wie kriege ich meine ganzen Anbieterpflichten erfüllt? Wie adressiert das? Das ist ja ein Punkt, wo man sinnvollerweise nur sagen kann, liebe Köchinnen und Köche in den Kantinen, lasst die Finger davon, macht euch klar, was es bedeutet. Oder hast du da irgendwie einen Konzept?
Aber ich meine, das ist es ja im Prinzip schon, ja. Also ich meine, man muss auch, wenn man die KI-Kompetenz gemäß AI bei sich im Unternehmen vermitteln möchte, sicherstellen, dass sich Beschäftigte bewusst sind, dass es diese fließenden Grenzen zwischen normalen KI-Systemen und Hochrisiko-KI-Systemen gibt und auch am besten konkrete und kontextspezifische Beispiele geben, wann man quasi so eine Schwelle überschreitet. Ja, also es muss ein Grundbewusstsein darüber bestehen, wie gesagt, was ist ein KI-System, aber wann wird ein KI-System auch zum Hochrisiko-KI-System? Und da, finde ich, gibt es auch noch ganz spannende Möglichkeiten, aber auch ein KI-System entsprechend zu gestalten. Ja, weil wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf das Beispiel zurückkommen, KI-System zur automatischen Erkennung von Tumoren, ja, als Anbieter des Systems, also ich, die das originär entwickle, habe ich ja auch die Kontrolle darüber, naja, gestalte ich es so, dass der Betreiber das noch weiterentwickeln kann? Also sagen wir mal so, dass der Betreiber das auch mit seinen eigenen Daten weiter trainieren kann oder eben nicht, ja? Weil so öffne ich im Prinzip die Tür dafür, dass der selber zum Anbieter wird oder eben nicht, ja? Und Gleiches gilt auch dafür, und ich finde, Da gibt es auch zum Beispiel Parallelen jetzt zum Data Protection by Design and Default Requirement in der Datenschutzgrundverordnung, ne? Wie gestalte ich jetzt die Nutzeroberfläche, ja? Also ein Risiko, was zum Beispiel mit so einem KI-System einhergehen könnte zur automatischen Bilderkennung in der Medizin, ist, dass sich ein Arzt vielleicht zu sehr darauf verlässt, was das KI-System sagt und nicht mehr seiner eigenen Intuition traut. Das nennt man im Englischen Automation Bias, ja. Ich glaube, dass die Maschine immer recht hat, ja. Also wenn jetzt ein Computer sagt, naja, zu 95% ist das kein Krebs, dann denke ich mir wahrscheinlich, naja, der hat ja Millionen Bilder gesehen. Wenn der das sagt, dann stimmt das schon. Aber natürlich muss man seine Beschäftigten dafür sensibilisieren, dass man trotzdem immer kritisch die Ergebnisse des KI-Systems hinterfragt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage auf der Anbieterseite, wie gestalte ich die Nutzerschnittfläche, dass man vielleicht nochmal darauf hingewiesen wird, also vielleicht irgendwie so ein großes Warnzeichen, Achtung, nochmal irgendwie prüfen, ja, oder sich nochmal im Hinterkopf behalten. Das, also, ne, stimmt wahrscheinlich, aber man sollte es nochmal mit seiner eigenen menschlichen Kenntnis hinterfragen. Auf Betreiberseite aber auch, würde dann meines Verständnisses nach die Anforderungen der KI-Kompetenz auch umfassen, dass man seine Beschäftigten darin schult, naja, es gibt sowas wie Automation Bias, seid euch dessen bewusst, ihr könnt diese Systeme einsetzen, um euch in eurer Arbeit zu unterstützen, aber ihr dürft euch nicht blind darauf verlassen. Und wie gestalte ich dann darum vielleicht auch organisatorische Prozesse, um das zu unterstützen, ja, um eben diesem Automation Bias entgegenzuwirken. Und daran sieht man, glaube ich, ganz schön, wie sich auch die jeweiligen Verantwortlichkeiten zwischen Anbietern und Betreibern unterscheiden können, aber was es auch für spannende Möglichkeiten gibt eigentlich an jedem Punkt, um diese Risiken zu minimieren. Ne?
Aber ich finde damals einen extrem relevanten und interessanten Punkt auf. Ich weiß nicht, ob du von dieser Studie gehört hast, dass KI besser Augenerkrankungen erkennt, als das allgemein Ärzte tun. Das ist die Idee. In Krankenhäusern möchte man die Augenbehandlung von Patientinnen und Patienten, gerade im ländlichen Bereich, optimieren, indem man der KI das auf der ersten Ebene übergibt. So, das klingt gut. Ich kann auch mir in der bildgebenden Medizin ein MRT vorstellen, wo ein Notfallpatient eingeliefert wird, die KI sagt, das ist nichts, und dann kann der Arzt sich um die wirklichen Sachen kümmern. Es wird viele Fälle geben, in denen, immer vorausgesetzt, die radiologische Praxis schraubt nicht an dem System rum, was natürlich, klar, ein Risiko, da muss man aufpassen, die Übergabepunkte und so weiter, das muss sich sehr deutlich abgrenzbar entwickeln zwischen Betreiber und Anbieter, der dann auch zum Anbieter wird, der Betreiber. Aber überlegen wir wirklich mal, du hast eine Situation im Emergency Room und da kommt dann einer rein und dann lese ich in der KI-Verordnung doch, dass man KI-Systeme einsetzen kann für die Triage von Patienten bei der Notfallversorgung. Das ist ein hochriskanter und im Kontext eingebunden, dann aber erlaubter Zweck. So, jetzt KI-Kompetenz bei den aufnehmenden Ärztinnen und Ärzten vor den Hintergrund Artikel 15. Wie vermeide ich denn den Automation Bias? Ja, sagst du der KI. Ich glaube, da hast du aber ganz schön schief gelegen, innerhalb von Sekundenbruchteilen. Da sind wir in einem Problem, wo ich finde, da wird es jetzt wirklich komplex. Mhm. Denn ich lasse die Triage zu durch KI-Systeme. Muss man sich mal klar machen. Triage bedeutet eine Abwägung zwischen Leben und Tod in Notfallsituationen. Mhm. Ist schlicht so, auch im Englischen ist das, habe ich geprüft, ist eine Oxford-Studie gewesen. Die Triage ist überall das. So, und dann habe ich nur den spärlichen Hinweis in Artikel 15, der Mensch muss die Stopptaste drücken, wenn er der Überzeugung ist, das, und ja, die KI-Kompetenz ist das, was ich brauche. Und an der Stelle ja, gerät natürlich im Prinzip also das System so ein bisschen für mich an seine Grenzen. Und da würde ich gerne auf Daniel Kahneman zurückkommen, der sein Leben damit verbracht hat, ja, Entscheidungsmechanismen auch zu entwickeln. Und im letzten Buch Neuss, wo er so Systembremsen diskutiert. Der ist ja kein Feind des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das ist so Next Generation für KI-Kompetenz. Wie schafft man das, den Human in the Loop wirklich in the Loop zu holen? Du sprichst das ja an, die Triage ist ja für mich ein irres Ding. Ne? Also die KI-Verordnung macht die Tür und sagt, hier, los geht's. Ne? Und dann sitzt der Arzt da und entscheidet. Und ist natürlich zunächst mal, oder im Justizbereich, der menschliche Richter, wie geht eine Vorentscheidung im richterlichen Bereich an der KI vorbei? Große politische Debatten. Der Bundeskanzler hat erzählt, Asylanträge sollen jetzt per KI entschieden werden. Anfang der Woche habe ich in der Zeitung gelesen. Auch da stelle ich mir die Frage, ist das zu Ende gedacht? Ist das KI-kompetent, diese Forderung oder dieses Versprechen? Wie geht ihr, wie soll man sagen, an der heiklen Stelle der KI-Verordnung mit den Fragen um? Ne? Also,
naja, die Beispiele, die du gerade genannt hast, würden meiner Meinung nach ja alle auch dann schon unter Artikel 27 des AI-Acts fallen. Also man müsste dann wahrscheinlich schon auch eine Grundrechte-Folgenabschätzung machen, wenn man eben Hochrisiko-KI-Systeme...
Wenn man Staat ist, ne? Der Staat muss es ja verpflichtend machen.
Ja, oder private Stellen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen.
Ne? Okay, also kann man gut, ja, aber immerhin, es muss ein staatlicher Hintergrund sein, das stimmt. Beim Krankenhaus kann man die Frage stellen, ja. Aber da macht die KI auch interessanterweise, nimmt den Staat stärker in die, ist ja auch grundrechtsgebunden.
Ja, klar, natürlich. Ne? Oftmals ich würde auch hoffen, dass eine Grundrechtefolgenabschätzung stattfindet, bevor Asylanträge automatisiert
entstehen. Also an der Grundschule, bevor ich eine Prüfsoftware einsetze, eine Bewertungssoftware einsetze, muss es auf jeden Fall passieren. Da sind wir uns mal einig. Ne? Also die komplette Schulverwaltung, die sich Gedanken darüber macht, wie man die Prüfkompetenz auf Bots übertragen kann, die müssten, bevor sie das tun, sich über KI-Kompetenz mal bei dir informieren und zum Zweiten aber doch mal eine Risikofolgenabschätzung durchspielen, auf Basis dessen, was sie dann gelernt haben mit Blick auf die KI-Kompetenz. Das ist ja die Stufenfolge der KI-Verordnung. Genau. Da geht es momentan, würde man sagen, die Euphorie so ein bisschen mit den Menschen durch. Ne? Das ist ja was, wo du und ich ja letztlich auch irgendwie, ist ein bisschen blöd, immer zu warnen, aber ich glaube, das ist schon auch angebracht, ne, angesichts dessen.
Total. Und ich glaube, hier muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, und das ist vielleicht nicht explizit in der Anforderung an die KI-Kompetenz im AI drin, aber ich glaube, implizit gewissermaßen schon, KI ist nicht die Lösung für jedes Problem. Wenn ich mir über die Chancen, Risiken und möglichen Schäden von KI-Systemen Gedanken mache, könnte ich ja vielleicht auch zu dem Schluss kommen, ganz ehrlich, die Risiken, die damit einhergehen, sind so hoch und die potenziellen Schäden, dass das die Chancen überwiegt. Ja, und in dem Fall macht es vielleicht auch nicht Sinn, ein KI-System einzusetzen. Ich glaube, wichtig ist in dem Hinblick, in der Hinsicht, das trifft jetzt nicht nur auf die KI-Kompetenz zu, aber auch viele andere Anforderungen im AI-Act, vor allem jetzt in dieser Übergangsphase zur Implementierung, wo auch, wie gesagt, viele weitere Richtlinien vom Gesetzesgeber fehlen, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man seine Argumentationslogik dokumentiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, weil ich glaube, grob fahrlässig darf man jetzt nicht mehr sein, ja. Und man sollte natürlich jetzt auch ganz schnell prüfen, ob man verbotene KI-Systeme bei sich einlässt und die ganz schnell wieder abschalten. Das sind so, glaube ich, die Grundvoraussetzungen, mit denen man anfangen sollte. Aber auch ganz wichtig eben, plausibel darstellen können, man hat sich mit dem Gesetz auseinandergesetzt, man hat sich über diese Themen Gedanken gemacht und so definiert man auch irgendwie kontextspezifisch bei sich, das sind die Anforderungen an die KI-Kompetenz bei mir. Manche Grundanforderungen gibt es, die vermitteln wir unter anderem in unserem Modul. Aber dann natürlich klar, wo wird KI-System speziell bei uns im Unternehmen eingesetzt, von welchen Abteilungen und was für Chancen, Risiken und potenziellen Schäden gehen dann in diesen Abteilungen damit einher. Womit wir, glaube ich, schon irgendwie auch bei der generellen Frage wären, was können Unternehmen jetzt schon im Prinzip tun, um sich auf Artikel 4 vorzubereiten.
Genau, also das bringt uns ein bisschen auf die Zielgerade des Podcasts, denn ich wollte die ganze Zeit dich fragen, was können denn Unternehmen mit Blick auf Artikel 4 heute schon machen? Und während ich das fragen will, erzählt das alles schon. Also
genau.
Das ist natürlich das, was wir im Prinzip so als kleines Gift irgendwie am Ende des Podcasts machen sollten. Also genau. Willst du es nochmal irgendwie zusammenfassenden Bullet Points und dann würde ich, dann musst du jetzt spontan machen und dann würde ich spontan versuchen, daraus so ein paar ja, Lernelemente zu ziehen, was das für unsere betrieblichen Datenschutzbeauftragten heißt. Also ich meine, du fängst an und genau. Argument, ich greife das auf und sage, wie setzen wir das bei uns und am Ende des Tages binden wir irgendwie das von unterschiedlichen Seiten zusammen.
Ja. Ja, also ich glaube, genau, können wir gerne machen. Zunächst natürlich, sobald der AI-Act im Amtsblatt eingetragen ist, erstmal ein Säckchen aufmachen, anstoßen, wir haben es geschafft. Zumindest müssen wir uns nicht mehr mit den Verhandlungen und verschiedenen Versionen dieses Textes auseinandersetzen. Es steht dann endlich, ja, das kann man ja auch irgendwie feiern. Das ist ja auch schön, dass die...
Der erste Akt ist der Piccolo fertig. Der erste Akt, am 12. kommt ins Amtsblatt, dann verlaufen 20 Tage rum, da ist der erste Akt gemacht, Paula Zipier. Ein Piccolo auf, ich auch, ja, ne?
Genau, das ist doch und dann laufen eine schöne Monate. Erste Umsetzungs.
Ja, ja, genau. Und dann laufen 6 Monate und dann ist der 1.2. 25. Ja, und dann muss man vielleicht die nächste Stufe schalten, Jägermeister aufmachen, denn da muss man sich schon... Ja,
je nachdem, ob man nur Däumchen gedreht hat oder auch schon aktiv geworden ist.
Okay, da musst du dann...
Kopfschmerzpotenzial von Jägermeister würde ich sagen, eher früh anfangen, ja.
Ja.
Also zunächst, glaube ich, ist es ganz wichtig, und das ist relevant für Artikel 4, aber auch darüber hinaus, also sich seiner jeweiligen Rolle und Verantwortlichkeiten gemäß des AIs bewusst werden, also insbesondere, ob man jetzt KI-Systeme entwickelt oder einsetzt, ja, also Anbieter oder Betreiber von KI-Systemen ist, insbesondere auch Hochrisiko-KI-Systemen. Dann, ich glaube, auch einfach ganz wichtig als allgemeine Hygienemaßnahme, sofern das noch nicht besteht, eine Richtlinie für den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen entwickeln, die unternehmensweit gilt. Auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich irgendwie einen Überblick darüber haben muss, welche KI-Systeme sind überhaupt bei mir im Einsatz, eine technische und organisatorische Infrastruktur aufbauen für ein laufend aktualisiertes KI-Inventar. Und dann natürlich auch Beschäftigte befähigen, die das Unternehmen als Expertinnen und Experten für die Umsetzung des AI-Acts unterstützen können. Ja? Und da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man die Welt nicht neu erfindet, ja, also auch schaut bewusst, wo kann ich Synergien mit bestehenden Compliance-Programmen schaffen, sofern es eben möglich ist. Sei es jetzt im Bereich Datenschutz, im Bereich Informationssicherheitsmanagement, was habe ich da schon für Strukturen? Ist es sinnvoll, diese auszuweiten oder brauche ich was Neues für den AI-Act? Und dann natürlich zu guter Letzt, da schließt sich der Kreis dann wieder, unter dieser Stufe der Experten, ja, die jetzt sich den ganzen Tag lang mit dem AI-Act beschäftigen dürfen, natürlich auch dieses allgemeine Schulungsprogramm zur Förderung der KI-Kompetenz von Beschäftigten. Weil, wie gesagt, das ist das Requirement unter dem AI-Act. Und weil das eben, wie gesagt, schon 6 Monate nach Eintragung ins Amtsblatt in Kraft tritt, bietet es sich an, doch früh anzufangen, sicherzustellen, dass das den Beschäftigten zur Verfügung steht.
Ja, also ich glaube, da sind ganz viele so Parallelen zu dem, was sich aus Sicht des betrieblichen Datenschutzes so jetzt an Anforderungen stellt. Also wir haben ja als GDD über Data Context den KI Privacy Expert, KIPE heißt das, und das ist im Prinzip von der anderen Seite das. Und wir können natürlich, wenn man so will, auf die Mittel sowohl von der allgemeinen KI-Kompetenzseite als auch von der Datenschutzbeauftragten Seite zugreifen. Und zum Beispiel das Verarbeitungsverzeichnis, das KI-Inventar erstellen. Da sind wir im Prinzip genau bei derselben Anforderung von der einen und von der anderen Seite. Das heißt also, dass sich die KI-Expertise im Haus und die KI ja orientierte und bedachte Datenschutzperspektive im Haus jetzt natürlich ergänzen, befruchten muss und dass natürlich auch auf dieselben Mittel zugegriffen werden darf. Das heißt, es wird sehr viel Abstimmung erforderlich sein. Ob dieser Job des KI-Beauftragten, den gibt es ja nicht. Man muss KI-kompetent sein und anders als in der DSGVO, beziehungsweise dann im BDSG, wo ja die Bestellpflicht dann auch schon runtergezont ist, gibt es ja diesen Gedanken, somebody has to do the job. Jetzt nur ganz abstrakt, der steht in Artikel 4 und das heißt, mach es und das ist eine Rechtspflicht und die hat ja ihre Gründe und ich teile das, dass es extrem wichtig ist. In der DSGVO ist das, wenn man will, in Verfahren eingeübter. Aber ich glaube, gerade dieses Gegeneinanderhalten von diesen Anforderungen ist extrem hilfreich. Und ich glaube, die Frage, was ist ein KI-System, wie fügt es sich in unsere Systeme ein, wie muss es in Verarbeitungsverzeichnissen benannt werden, welche Datenverarbeitungen finden statt, welche finden auch nicht statt. Und wie verhalten sich die Sanktionen zueinander? Und wie greift das zusammen? Ich glaube, das ist halt wirklich was ich so hier rauslese, das, was also deine Rolle ist im Unternehmen, ist so von einer anderen Warte aus, aber in der Sache natürlich sehr vergleichbar. Und es sind so, wir nennen es jetzt mal besser nicht Yin und Yang, ne? Sondern wir nennen es mal einfach so mehr so komplementäre, genau, Ansätze, die demselben Ziel dienen, nämlich einmal aus dem Ziel, die KI-Verordnung muss verantwortbar gelebt werden, und die DSGVO sagt, die Datenverarbeitung, cool, personenbezogene Daten muss verantwortbar gelebt werden. Und die KI-Verordnung ist natürlich eine riesen Herausforderung, jetzt nochmal, weil sie natürlich sowas auch Disruptives und Unbeherrschbares hat, ne? Also das finde ich, ist auch natürlich eine große Chance, die darin liegt. Wir sitzen ja nicht hier, um es zu verhindern, sondern wir sitzen hier, um es zu ermöglichen und in der Verantwortung für all das, was jetzt passiert, eben auch wirklich auf den Weg zu bringen, ne? Also ich meine, das darf man echt nicht übersehen, wenn man sowas erzählt, wie wir jetzt hier gerade, dann sagen die Leute, ja, die wollen es uns ja nomadisch machen. Nee, wirklich nicht.
Und ich glaube, man sollte auch den Blick auf den Wald vor lauter Bäumen nicht verlieren. Im Endeffekt, das, worauf sowohl die KI-Verordnung als auch die Datenschutzgrundverordnung abzielen, ist ja im Prinzip nur sicherzustellen, dass neue Technologien verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Ja, und wenn man jetzt irgendwie des Nachts auf der 130. Seite des AI-Acts sitzt, ja, und sich denkt, oh Gott, wie setze ich das jetzt alles bei mir um, ja, ich glaube, einen Schritt zurückzunehmen, sich dieses Grundziels bewusst zu werden, ja, hilft manchmal, um sich wieder so ein bisschen zu beruhigen, weil ich glaube, im Endeffekt über die rechtliche Anforderung hinaus muss man sich ja jetzt als Unternehmen und auch als öffentliche Behörde die Frage stellen, welche gesellschaftliche Rolle möchte ich überhaupt spielen, ja? Völlig unabhängig von den, oder natürlich related, aber völlig im Prinzip unabhängig von den rechtlichen Anforderungen. Wie kann ich als verantwortungsbewusster Akteur in dieser neuen technischen Realität auftreten? Und ich glaube, diese Gesetze sind im Prinzip eine Handreichung, die Organisationen dabei unterstützen können, das zu verwirklichen. Und ich glaube, so sollte man sie betrachten, als unterstützende Funktion, um sicherzustellen, dass man von Innovationen profitieren kann, aber das eben auf eine verantwortungsbewusste Art und Weise, die im Prinzip dem Gemeinwohl aller beiträgt.
Ja, also mit der Handreichung ist so ein schönes Bild. Es ist ja im Prinzip so, die Linie, die Straße ist jetzt benannt, auch die Richtung ist benannt, die ist nicht endlos und geht auch nicht überall hin, sondern sie geht in die Richtung der KI-Verordnung. Und am Ende des Tages ist es natürlich die Aufgabe von Unternehmen, von Behörden, aber natürlich auch von uns, jetzt im Prinzip die Haltegriffe auf diesem Weg und die Wegweiser so zu stellen, dass wir auch wirklich in die Richtung gehen, ne? Und ich glaube, das ist genau das. Man muss das jetzt ausformend irgendwie leben, kompetent leben, sich damit auseinandersetzen. Denn so wie die Technik da ist, ist die Regulierung da. Das kann man irgendwie begrüßen oder man kann es schlecht finden, aber es ist halt, wie es ist. Und ich glaube, das ist was man heute wirklich schön gesehen hat, dass aus unseren beiden Bereichen, nämlich KI-Kompetenz aus der KI-Verordnung heraus und aus der Datenschutzgrundverordnung heraus wirklich viel zu tun ist, viel möglich ist. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir den Podcast genannt haben, KI-Kompetenz, Pflicht und Chance für Unternehmer. Ne? Denn gerade an den hochriskanten Beispielen der Triage sieht man ja, wie wenig eine Chance wert ist, wenn man Pflicht und Verantwortungsvergessen einfach agiert hat. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich für mich ein ganz wichtiger Punkt, der über allem steht. Diese Technik ist wirklich wegen ihrer Autonomie und Eigenständigkeit was Besonderes, ne, oder?
Genau. Und ich glaube, im Endeffekt ist es deswegen auch sinnvoll, dass die Anforderung an die KI-Kompetenz mit als erste in Kraft tritt, weil im Endeffekt, und ich glaube, die Erfahrung haben wir auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz gemacht, ob Datenschutz erfolgreich bei sich im Unternehmen umgesetzt wird, hängt zu einem großen Teil auch davon ab, ob die verantwortungsbewusste Datenverarbeitung im Unternehmen gelebt wird. Und ich glaube, dass diese Anforderung an die KI-Kompetenz gewissermaßen auch den Nährboden bietet, auf dem dann so eine Kultur des verantwortungsvollen Einsatzes von KI gedeihen kann. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, kann es ja vielleicht auch schon fast Freude bereiten, auch seine Beschäftigten mitzunehmen auf diese Reise, genau auf den langen Weg dann entlang der jeweiligen Inkrafttretens verschiedener Anforderungen des AI-Acts.
Ja, also dass es Freude macht, also sagen wir mal so, mir macht das Freude, aber es ist ein bisschen Typfrage auch. Ne? Es gibt wahrscheinlich Leute, die haben weniger Freude an solchen
Dingen. Ja, aber das liegt aber auch natürlich daran, ne, aber ich glaube, die Anforderungen haben wir auch beide, das ist ja auch meine Erfahrung mit der GDD und sicherlich auch mein Anspruch bei ADA, wie können wir die Schulungsprogramme so gestalten, dass die Menschen daran Freude haben, weil ich meine, was außer Frage steht, ist, dass wir in einer wirklich spannenden neuen Welt leben, mit der nicht nur rechtliche Fragen, sondern auch spannende gesellschaftliche und soziale Fragen einhergehen. Also ich glaube schon, dass man auch eine Schulung zu KI-Kompetenz so gestalten kann, dass die Leute davon begeistert sind.
Das glaube ich auch. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich habe viel gelernt, viel mit dir abgleichen können und wünsche dir, der KI-Verordnung und den ganzen Menschen um dich rum, ne, dass das irgendwie gelingt, ne, die Beherrschbarkeit, die Verantwortbarkeit der Technik zu schaffen. Das ist ein gesellschaftliches Anliegen, glaube ich, das wir haben. Und du hast das letzte Wort.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, wir können jetzt erstmal froh sein, dass das Gesetz steht und dass wir uns jetzt alle auf den Weg machen können. Und wie gesagt, ich finde es gut, dass KI-Kompetenz eben nicht nur bedeutet, KI einsetzen, sondern auch verantwortungsbewusst einsetzen. Und genau dazu soll uns der AI-Act befähigen. Und also ich freue mich auf jeden Fall darauf, Unternehmen auch auf diesem Weg zu begleiten.
Schön. Vielen Dank.
Danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal im Data Agenda Datenschutz Podcast. Das heute aufgenommen am 9. Juli 2024 war KI-Kompetenz, Pflicht und Chance für Unternehmen mit Paula Zipier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.